ist bei der WM-Vergabe alles mit richtigen Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Vor 3 Tagen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Der Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann wird Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und Print.
Willkommen zur 53. Folge von unserem Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann. Wir sind wieder für euch da am Mikrofon heute.
Holger, hallo, endlich wieder Podcast.
Der Fabian.
Und ich bin's, Robert. Wir haben einen Gasthörer, der hier im Raum sitzt, aber still bleiben wird. Vielleicht lassen wir ihn auch noch mal zu Wort kommen, aber schauen wir mal. Holger wird ihn noch mal kurz vorstellen. Wir haben uns heute drei Hauptthemen ausgesucht und ein kleines Update. Zum einen die Kass-Entscheidung im Nachgang zu den Olympischen Spielen und zum sogenannten Helm-Fall, dem Helm-Eklat um den Sportler Wladislav Heraskiewicz, würde ich es mal aussprechen, den Ukrainer, der eben auf den Helm Bildnisse verstorbener ukrainischer Athleten abgebildet hatte und daraufhin nicht am Wettbewerb mehr teilnehmen durfte. Dann werfen wir einen Blick auf die Entwicklung im Frauenfußball. Da wird Holger berichten zur Gründung der deutschen Frauenfußball-Bundesliga im letzten Jahr. Dann werde ich kurz was erzählen zum Rassismus-Eklat um Vinicius Junior im Champions-League-Spiel. Und am Ende macht Holger nochmal ein Update zur Sammelklage Justice for Players. Darüber hatten wir auch schon mal im Podcast gesprochen. Genau, und los geht's mit Fabian und dem Kass-Fall.
Danke, Robert. Wladislav Heraskiewicz ist ukrainischer Skeleton-Athlet und war für den Männer-Skeleton-Wettbewerb der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina qualifiziert und hatte sich schon im Vorfeld der Spiele zum Krieg in der Ukraine und dem russischen Angriff darauf erklärt und wollte Aufmerksamkeit auf die Situation seines Landes und insbesondere im Zusammenhang mit dem Krieg getötete ukrainische Sportler lenken. Und deshalb trug er dann vor seinem in den Trainingsläufen vor dem entscheidenden olympischen Lauf einen individuell gestalteten Helm, auf dem sich Porträts ukrainischer Athleten befanden, die ums Leben gekommen waren im Krieg. Und dieser Helm wurde vom Internationalen Bob- und Skeleton-Verband, dem IBSF, dem IOC gemeldet. Und das IOC hat daraufhin den Athleten darauf hingewiesen, dass dieser Helm nicht mit dem olympischen Regelwerk und insbesondere nicht mit den IOC-Leitlinien zur Athletenmeinungsäußerung vereinbar seien. Ihm wurden daraufhin alternative Ausdrucksformen angeboten, zum Beispiel ein Trauerband ohne irgendwelche Personalisierung. Aber trotz mehrfacher Gespräche und schriftlicher Verwarnung, wonach er mit diesem Helm nicht starten dürfe, erklärte der Athlet öffentlich, er werde dennoch damit starten. Sodass am Wettkampftag die IBSF-Jury, also wohlgemerkt nicht das IOC, sondern die Jury des Weltverbandes, des Skeleton-Weltverbandes, den Startplatz für den Wettbewerb entzogen hatte, weshalb er dann nicht starten konnte. Ja, das hatte große, auch mediale Aufmerksamkeit erregt. Warum? Also zum einen natürlich, weil es eine Frage ist, die, sagen wir mal, aus dem sportlichen Kontext schon ziemlich hervorstach, auch jetzt kein Dopingfall war, der, ich will jetzt nicht fast sagen, zur Tagesordnung gehörte, aber jedenfalls doch schon häufiger vorkommt. Und vor allem fiel auf, dass in den Gesprächen, auch in den Interviews, der Verband sich schwer tat, damit eine Rechtsgrundlage für diese Entscheidung zu nennen. Und da wurde dann, da schwankte man hin und her zwischen verschiedenen Regeln aus der IOC-Charta, nämlich unter anderem die Regel 40 und die Regel 50. Was die beiden Regeln jeweils bedeuten oder wofür sie da sind, dazu kommen wir noch. Ja, jedenfalls legte der Athlet gegen dieses Startverbot dann eine Beschwerde vor der CAS Ad-Hoc-Division ein und beantragte seine sofortige Wiederzulassung zum Wettbewerb. Was ist die sofortige CAS Ad-Hoc-Division? Dabei handelt es sich um eine Abteilung oder einen Spruchkörper oder eine Einrichtung beim Court of Arbitration for Sports, die während der Olympischen Spiele eben solche Eilverfahren bewerten und entscheiden. Sie sind nicht befugt, allerdings im Rahmen von Entscheidungen, von Schiedsentscheidungen im sportlichen Wettbewerb in Erscheinung zu treten oder diese zu bewerten, sondern so Teilnahme- und Zulassungsfragen, Disziplinarentscheidungen und Organisationsentscheidungen zu bewerten und das im Eilverfahren. Der CAS hat, das ist wahrscheinlich hinreichend bekannt, gegen den Athleten entschieden, also seine Anträge zurückgewiesen. Die Anträge lauteten auf einstweilige Wiederzulassung bzw. Ersatzlauf im Wettbewerb, auf Aufhebung, offizielle Aufhebung der Entscheidung, ihn nicht zum Wettbewerb zuzulassen und Feststellung seiner vollen olympischen Startberechtigung.
Das heißt, als die Entscheidung getroffen war, war der Wettbewerb auch schon zu Ende?
Da war der Wettbewerb bereits beendet, ja. Mhm. Ja, die zentralen Fragen, die der CAS zu bewerten hatte, waren also zum einen mal, auf welche Regel eigentlich diesem Verbot oder dieser Entziehung des Startplatzes zugrunde lag. Da gibt es zwei, die in Frage kommen. Das eine ist die sogenannte Regel 40 der Olympischen Charta und das andere ist die Regel 50. Beide haben unterschiedliche Regelungsgegenstände. Zunächst hatte die IBSF bzw. das IOC sich auf die Regel 50 berufen. Die Regel 50 verbietet politische Propaganda im Rahmen der Teilnahme an den Olympischen Spielen.
Macht wahrscheinlich keinen Sinn, die beiden Normen vorzulesen, weil die so lang sind, oder?
Ich habe die Regel 50 jetzt nicht im Wortlaut. Sie ist auch sehr lang. Und die Regel 40 habe ich im Wortlaut, die kann ich kurz mal gleich vorlesen, allerdings auf Englisch. Entscheidend ist aber nicht nur, was in der Regel 40, 50 drinsteht, sondern was in den sogenannten Bylaws drinsteht. Also das sind dann sozusagen Erläuterungen dazu, was damit gemeint ist, beziehungsweise in welchen Fällen, in welchen Beispielsfällen die Regelung zur Anwendung kommen wollen. Also Regel 50, merke, verbietet ausdrücklich politische Propaganda. Und Regel 40 verbietet, gestattet Meinungsäußerungen, aber nur im Rahmen der Regelungen und Bedingungen des Olympischen Regelwerks. Ich lese mal vor, sie lautet, all competitors, teams, officials and other team personnel in the Olympic Games shall enjoy freedom of expression in keeping with the Olympic values and the fundamental principles of Olympism and in accordance with the guidelines determined by the IOC executive. Diese Guidelines, sogenannte Expression Guidelines, die regeln dann näher, wo entsprechende Verbote im Hinblick auf die Meinungsäußerungsfreiheit bestehen. Und da gibt es insbesondere ein Verbot, das sagt nämlich keine Meinungsäußerung im laufenden Wettbewerb, also im sportlichen Wettbewerb. Außerhalb gibt es dafür bestimmte Möglichkeiten auf Pressekonferenzen oder in Interviews abseits des Wettbewerbes, bei denen Athleten Meinungsäußerungen gestattet sind, aber nicht während des Wettbewerbs. Zuerst berief man sich auf Regel 50, dann hat man offensichtlich festgestellt, dass Regel 50 keine wirklich praxistaugliche Rechtsgrundlage ist, weil die Frage eigentlich kaum zu beantworten ist, ob das jetzt politische Propaganda ist oder nicht, da die getöteten ukrainischen Sportler auf dem Helm drauf zu haben, so dass man dann eben umschwenkte und dann auch im Rahmen des CAS-Verfahrens nur die Regel 40 angewendet wurde. Und ja, was hat der CAS dazu gesagt? Zunächst hat er gesagt, dass für die Athleten natürlich grundsätzlich ein geschütztes Recht auf Meinungsfreiheit besteht und anerkannt ist. Dieses Recht sei jedoch nicht absolut, sondern entsprechend ausfüllungsbedürftig oder regelungsgeeignet durch die internationalen Sportverbände, soweit jedenfalls dieses Ausfüllen auf klaren Regeln beruht und einem legitimen Zweck dient, der auch verhältnismäßig ist. Ich
erinnere mich an die grundrechtlichen Schranken.
Ja, so ein bisschen.
Mhm. Ja.
Ja. Ja. Ja, das siehst du mal.
Hat sich doch gelohnt, dahin.
Was man mit dem, was man im Studium gelernt hat, alles noch anfangen kann später in der Praxis. Ja, wie ich schon gesagt hatte, diese IOC-Leitlinien erlauben Meinungsäußerungen an verschiedenen Orten, Medieninterviews, Social Media, Training und so weiter, aber eben nicht im Wettkampf ausdrücklich, sogenannte Field of Play. Was ist das dahinterstehende Ziel? Der sportliche Wettbewerb soll frei von politischen und sonstigen Botschaften gehalten werden, damit alle Beteiligten den Fokus auf die sportliche Leistung richten können. Klingt irgendwie auch ganz nachvollziehbar. Wir können aber nachher gerne nochmal diskutieren, ob das ob das im Prinzip eine taugliche Regelung ist. Der Kass hatte dann zunächst festzustellen, ob hier eine Meinungsäußerung vorliegt. Darüber kann man trefflich diskutieren. Kass hat sich dafür entschieden, dass eine politische Meinungsäußerung vorlege, zumal der Athlet vorher selbst erklärt habe, er wolle Aufmerksamkeit auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine lenken und die Kriegsereignisse jedenfalls eine politische Dimension haben, weshalb er das Ganze als politische Meinungsäußerung einsortiert hat.
Weil die Umstände spielen auch immer eine Rolle, nicht wahr? Bei der Bewertung einer solchen, ja.
Genau. Es muss ja, also auch die subjektiven Tatbestandsmerkmale spielen eine Rolle. Und um die bewerten zu können, kann man sich natürlich die Umstände anschauen. Dann war auch die spannende Frage, präventives Eingreifen. Da fällt ja erstmal auf, dass die Regel ja eigentlich voraussetzt, dass der Athlet schon verstoßen hat dagegen, was er ja nicht tat, denn er hatte den Helm ja nicht auf im Wettkampf, er konnte ja am Wettkampf gar nicht teilnehmen, hat ihn sozusagen präventiv aus dem Verkehr gezogen. Aber der Kass hat sozusagen in so einem Erstrechtsschluss sich auf den Standpunkt gestellt, dass wenn der Athlet schon vorher gesagt hat, er startet mit dem Helm, koste es, was es wolle, dass dann die Veranstalter nicht erst gehalten sind, abzuwarten, was er denn tatsächlich macht und ihn da den Wettkampf machen zu lassen und ihn dann nachträglich zu disqualifizieren oder zu sperren.
Ja, es ist schon interessant. Ich meine, man stelle sich mal vor, er hätte es nicht vorher angekündigt und wäre am Start gewesen mit dem Helm und dann wäre er da rausgezogen worden.
Nee, das hätten sie wahrscheinlich nicht gemacht.
Nicht gemacht?
Nee, ich vermute mal, die hätten ihn starten lassen und hätten ihn dann im Nachgang disqualifiziert.
Ja, okay.
Ja. Aber er hatte natürlich den Helm auch im Training auf. Er hat selber in einem Interview gesagt, er hatte gar keinen anderen dabei. Man hatte ihm, glaube ich, auch vorher angeboten, mit einem anderen Helm zu starten, aber er meinte, der sei jetzt irgendwie perfekt auf ihn zugeschnitten und es sei jetzt auch nicht ganz ungefährlich, mit irgendwelchen anderen Helmen zu starten, die da vielleicht irgendwie nicht fest genug sitzen. Naja, jedenfalls war der Kass der Meinung, dass die Regel auch und die Regelanwendung verhältnismäßig ist und kam deshalb eben zu dem Ergebnis, die Entscheidung so zu treffen. Das ist jetzt eine Eilentscheidung, eine vorläufige Entscheidung. Es ist natürlich möglich, da eben noch in ein Hauptsacheverfahren zu gehen vor dem Kass und das nochmal entscheiden zu lassen.
Wir hatten es ja bei der Eisschnellläuferin, bei der Eiskunstläuferin damals. Es hat ja auch ewig gedauert, bis dann, also bei dem Dopingverstoß, bis es dann die endgültige Entscheidung gab.
Ja. Genau. Vielleicht noch mal so ein paar Sachen, die wir etwas vertiefen können. Frage mal an euch. Die Kassentscheidung, also die Parteien, die sozusagen vor dem Kass sich befinden, sind der Athlet Heraskevich und die IBSF. Warum nicht das IOC?
Weil die nationalen, internationalen Fachverbände die Athleten nominieren und dann sozusagen in diesem Rahmen an den Olympischen Spielen teilnehmen.
Ja, mehr oder weniger richtig. Zu ergänzen wäre noch, dass die, in dem Fall ist es ja ein internationaler Verband, also der internationale Verband nominiert nicht, aber der internationale Verband ist zuständig für die Durchführung des Wettbewerbs.
Genau.
Also der hat sozusagen dann auch vor Ort die
Organisationskompetenz.
Die Organisationsgewalt und eben auch die Disziplinargewalt. Das heißt, die können auch disqualifizieren. Das IOC stellt sozusagen nur die Leitlinien zur Verfügung. Also Regelwerk des, kommt vom IOC und der Exekutivorgan ist in dem Fall dann der Weltverband.
Aber auch nur das Regelwerk für die Olympischen Spiele.
Ja, ja.
Genau.
Genau, ja, ja. Nicht für den Wettbewerb an sich. Ja, dann vielleicht nochmal eine nähere Betrachtung der Regeln 40 und der Regeln 50. Also es fällt ja so ein bisschen auf, dass sich das überlappt, wenn der Kass sagt, es sei gegen Regel 40, genau genommen ist es Regel 40.2, der Charta verstoßen worden, weil es sich hier um eine politische Meinungsäußerung handele. Gleichzeitig lehnt man aber die Anwendung der Regel 50 ab, die ja nun ausdrücklich für politische Demonstrationen und Propaganda einschlägig sein soll.
Ich hatte das so verstanden, dass also die Expressions of a View, also grundsätzlich losgelöst von jeder Form der politischen oder sonstigen Einfärbung schon untersagt ist. Also dass sie quasi damit drücken sie sich natürlich um diese entscheidende Frage, ist das jetzt politisch, ist das Propaganda, hat das das Thema, was wir bei der Regenfarbenbinde auch schon hatten. Ist das ein politisches Statement? Ist der Kniefall Black Lives Matter, ist das ein politisches Statement oder ist das normaler moralischer Menschenverstand? Und das ist natürlich schon ein bisschen sich einerseits hier auf die Grundfreiheit der Meinungsäußerung, die großzügig den Athleten einräumen zu wollen, dann aber doch über so eine Klausel alles abzufischen, was auch nur ansatzweise in Richtung Meinung gehen könnte. Und der Athlet hatte sich auch damit verteidigt, dass das jetzt kein Expression of a View, sondern reines Trauervorgang gewesen sei. Also finde ich, ja, damit zieht man diese Klammer, indem man halt diese Expression Guidelines so auslegt. Das ist natürlich jede Form der Meinungsäußerung damit.
Ja, also die Regel 40 ist im Prinzip, hat einen weiteren Anwendungsbereich als die Regel 50. Die Regel 50 verlangt nicht nur eine politische Meinungsäußerung, sondern sie verlangt vom Wortlaut her ausdrücklich politische Propaganda. Das heißt, man hätte jetzt feststellen müssen, ob das nicht nur eine politische Meinungsäußerung ist, sondern auch noch Propaganda. Und da hat man sich wahrscheinlich, naja, wie so häufig mal bei Regelwerken im Sport, hat sich der Regelgeber so ein bisschen selber ein Ei ins Nest gelegt, weil er jetzt gerade an diesem Beispiel ja bewiesen hat, dass die Regel sehr, 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 sehr schwammig ist und im Einzelfall dann sogar dazu führt, dass sie nicht mal der Kass anwenden möchte. Ja, insofern war richtig, Robert, die Frage, ob das eine Meinungsäußerung ist oder nicht. Also ich sag mal persönlich, ich habe ein etwas eher weiteres Verständnis davon, was alles Meinungsäußerung ist. Ich würde schon sagen, dass es eine ist. Insbesondere, wenn man sich die Umstände betrachtet und er schon vor dem Wettbewerb gesagt hat, er möchte hier ein Zeichen setzen.
Ja, mag sein. Ich finde das Regelwerk einfach falsch. Das ist aus meiner Sicht eine Meinung, die zulässig sein muss, unabhängig.
Das ist eine andere Frage, ja.
Von der Ausgestaltung. Und die legen sich das halt hier zurück, weil sie maximale Angst haben vor jeglicher Form der politischen oder den sportüberlagernden Auseinandersetzung, die aber vom Sport auch nicht ferngehalten werden kann. Und das ist hier in einem Rahmen aus meiner Sicht erfolgt, der zulässig ist.
Ja, aber vielleicht für den Wettbewerb als solchen, für den sportlichen Wettbewerb als solchen, kann es schon rausgehalten werden, wenn man es so streng nimmt. Und direkt davor oder bis zum Start und nach dem Ende des Wettbewerbs ist ja wieder alles möglich.
Du hast natürlich im sportlichen Wettbewerb die maximale Aufmerksamkeit.
Genau.
Die du auch möglicherweise als, also als Goldmedaillengewinner hast du die auch nach dem Wettbewerb noch und du hast sie wahrscheinlich sogar davor, weil du dann ohnehin zum Favoritenkreis zählst. Das heißt also, die Augen sind ohnehin auf dich gerichtet. Als jemand, der vielleicht nicht so im Fokus steht, hast du die wirklich nur im Wettbewerb. Deswegen kannst du eben auch da nur die Meinungsäußerung.
Aber so ist die Regel halt einfach klar, finde ich. Ja. Also ich kann es schon nachvollziehen.
Ja, aber was ist?
Also man kann sie vor allem auch deshalb vielleicht nachvollziehen, weil man ja zum einen sagen kann, Leute, der Wettbewerb dauert ja nicht die ganzen Olympischen Spiele lang, sondern das ist halt der Teil, weshalb ihr hier seid. Ihr seid für den Sport hier. Ihr habt auch Mitbewerber und Konkurrenten, die da an den Start gehen. Die sollen auch möglichst frei von Einflüssen bleiben, sondern alle sollen sich auf den Sport konzentrieren. Und da können dann eben verschiedene Arten von Meinungsäußerungen ablenkend sein. Die eine vielleicht mehr, die andere weniger. Der Herr Raskewitsch hatte noch darauf hingewiesen, dass er die Entscheidung schon deswegen nicht versteht, weil in anderen Fällen denklogisch auch Meinungsäußerungen kein Startrecht entzogen wurde. Unter anderem gab es irgendwie einen Athleten, der eine russische Fahne auf seinem Helm hatte. Oder es gab eine Athletin oder einen Athleten, der hatte irgendwie ein Foto seiner verstorbenen Eltern irgendwo.
Das hat mich auch erinnert an damals an den Gewichtheber.
Oder das waren sogar die Fälle. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Fälle aus Cortina waren, aber jedenfalls diese Beispielsfälle, die nannte er.
Ja,
das ist natürlich dann schwierig, da sehr.
Das lässt sich natürlich hören, dass man sagt,
detailliert also reinzugehen.
Der Wettbewerb, der klassische Kern des Wettbewerbs, sollte freigehalten werden von tatsächlich der Beeinflussung der anderen Athleten. Das wäre dann eher das Schutzobjekt, dass man sagt, also jetzt im schlimmsten Fall oder sagen wir mal unterstellt, man gönnt dem quasi dann, man traut sich dann kaum in den realen Wettbewerb zu dem Athleten zu treten, wenn er so ein Schicksal auf dem Helm trägt. Ne? Das ist natürlich schon aus einer Position heraus, wo irgendwie so der Fokus sich verlagert vom Wettbewerb hin zur real existierenden Welt. Aber der Sport ist halt auch nur ein Teil davon. Also es ist, aber ich finde, es ist natürlich jetzt regelkonform. Vielleicht ist auch die Regel schlecht. Aber im Ergebnis ist die Entscheidung wohl zutreffend.
Mhm. Sie hat vielleicht noch eine Komponente, eine kartellrechtliche, auf die ich auch mal kurz eingehen wollte. Also wohlgemerkt, der Kass hat seine Entscheidung jetzt nicht unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten getroffen, sondern der schaut sich allein das sportliche Regelwerk an. Kartellrechtlich, und da kann ich hier mal ausdrücklich zitieren, der Kollege Marc Orth hat dazu ein bisschen was publiziert. Er ist auch, ich glaube, das kann man auch sagen, weil das bekannt ist, ist er auch Vertreter, rechtlicher, anwaltlicher Vertreter des Athleten. Hat sich in der FAZ unter anderem zu kartellrechtlichen Gesichtspunkten geäußert und die Überlegung aufgeworfen, die jetzt vom Ansatz erstmal durchaus Sinn macht, dass das Kartellrecht hier einschlägig sein könnte, weil zum einen es sich um Regelungen eines Monopolverbandes handelt, eines Monopolisten, und zum anderen bei der konkreten Regel zwar jetzt keine unmittelbar wirtschaftliche Auswirkung oder der Regel keine unmittelbar wirtschaftliche Auswirkung anhaftet, aber die Konsequenzen einer Entziehung des Startrechts natürlich sich doch wirtschaftlich auswirken können, weil für den Athleten dann eben möglicherweise eine Medaille abhanden kommt, die ihm Sponsoren oder irgendwelche wirtschaftlichen Erlöse gebracht hätte. Und dann stellt sich eben die Frage, ob das Regelwerk so intransparent ist oder möglicherweise nicht diskriminierungsfrei, dass sich ein Tatbestand nach 101 oder 102 AIUV stellt. Habt ihr euch damit mal auseinandergesetzt?
Ja, gibt es ja auch die berühmte Entscheidung vom Bundeskartellamt zur Regel 40. Da geht es aber in erster Linie um Werbung und die Vermarktung im Rahmen der Olympischen Spiele. Insofern passt es hier einfach nicht. Nicht direkt, aber die Auswirkungen sind ja unbestritten. Trotzdem finde ich, auf der ersten Stufe entscheiden, allein sozusagen aus sportlichen Gründen wird hier entschieden und nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Das ist, das ist nur ein Reflex und dann ist man ja in der Abgrenzung, Super League-Urteil. Ja, Albert, hilf mir mal schnell.
Bewirkte und bezweckte Wettbewerbsbeschränkung.
Danke. Die bewirkte und bezweckte Wettbewerbsbeschränkung.
Sagen wir sie wieder.
Und dann ist man eben bei der bewirkten in der Rechtfertigungsmöglichkeit und das sehe ich hier.
Aber das ist ein Gesichtspunkt, den ich auch an anderer Stelle gefunden habe bei meiner Recherche. Es gab unter anderem mal einen Fall, das wusste ich nicht, das war in Paris 2024 bei den Olympischen Spielen. Da gab es eine Athletin, ich glaube eine afghanische Athletin, die im Nachgang disqualifiziert wurde. Eine Breakdancerin, die um sozusagen die Unterdrückung von Frauen durch das Taliban-Regime in ihrer Heimat in den Fokus zu stellen, während ihrer Performance einen Umhang mit der Aufschrift Free Afghan Woman getragen
hat. Wie konnte uns das entgehen, 2024?
Tja, na, da hatten wir wahrscheinlich den Fokus auf irgendwas anderes, ich weiß es nicht. Oder da war gerade Urlaubszeit.
Pickpacke voll war das alles.
Kukureya.
So.
Ja, auch da stellen wir den Artikel mal in die Shownotes. Mhm. Ganz interessant. Und auch da werden die kartellrechtlichen Fragen also zumindest einmal angerissen, nicht jedoch gelöst. Damit wären wir am Ende mit dem Teil. Oder gibt's noch Fragen?
Nö,
passt. Albert, hast du eine Frage?
Nö.
Okay, dann zur Gründung des Frauenbundesliga e.V., VBL e.V. Nach anderthalb Jahren Vorbereitung und Vorgesprächen zwischen den Erstliga-Clubs in der Frauenbundesliga und dem DFB kam es im Dezember 2025 zur Gründung des VBL e.V., allerdings ohne Beteiligung des DFB, weil es im Dezember eben keine gemeinsame Linie mehr gab. Und dann haben sich die Clubs, die 14 Bundesliga-Clubs, zusammengetan, haben einen Verein, einen Verband gegründet, besteht wie es im BGB vorgesehen ist, aus einem Vorstand, aus drei Personen. Präsidentin ist Frau Katharina Kiel, das ist die Direktorin Frauenfußball bei Eintracht Frankfurt. Dann einer ersten Vizepräsidentin, das ist Frau Veronika Sass vom FC Bayern, dort Direktorin Recht. Und Herrn Florian Zeutscher als zweiten Vizepräsidenten, das ist der Geschäftsführer der Spielgemeinschaft Essen-Schönebeck, auch ein Bundesligist in der ersten Frauen-Bundesliga. Der Verein ist Ende 2025 eingetragen worden. In der Satzung ist unter anderem die berühmte 50+1-Regel verankert und es ist festgelegt, dass Mitglieder des Verbands immer nur die aktuellen Bundesliga-Clubs sind. Das ist natürlich freiwillig, man kann niemanden zwingen, es sei denn in Verbindung mit der Lizenz, da Mitglied zu werden. Aber zunächst mal ist es natürlich die Mitgliedschaft freiwillig. Verlinke die Shownotes die Pressemitteilung vom FC Union dazu und den Artikel von dem Kollegen Özkan Bahl von Eintracht Frankfurt, da auch Direktor Recht. Der das ein bisschen erläutert hat, diese Gründung und die Hintergründe auch ein bisschen beschrieben hat. Vorgesehen war eigentlich eine Art Frauen-DFL, also eine Art Joint Venture zwischen den Clubs, also zwischen der Vereinigung der Clubs und dem DFB und sozusagen eine Eigenständigkeit dieser Frauen-Bundesliga. Und man konnte sich dann nicht einigen. Die Hintergründe kenne ich nicht im Einzelnen. Und die Clubs waren eben, wollten einen Pflock einschlagen und haben das dann halt trotzdem gemacht, ohne den DFB.
Wir werden gleich mal sehen, was da die Vor- und Nachteile sind. Ich halte es für schwierig, weil der DFB immer noch sozusagen natürlich der Dachverband ist und es irgendwie eingegliedert werden muss. Und in dem Zusammenhang gab es im November auf den DFB-Bundestag auch schon Vorbereitungen für diese Gründung der Frauen-Bundesliga in dieser eigentlich angedachten Struktur. Und da wurden auch Beschlüsse gefasst. Und dann kam es eben zur Gründung des Verbands ohne DFB. Und insofern passt es auch nicht mehr. Insofern müsste es eigentlich wieder eine Art Verständigung geben, um das Ganze wieder auf so einen gemeinsamen Konsens zu bringen. Dann ist dann halt so, wär der Weg jetzt erstmal so eine Art Kompetenzabgrenzungsvereinbarung. Aber das sehe ich im Moment nicht. Weil warum sollte der DFB sich darauf einlassen momentan? Also es ist im Moment so ein bisschen eine festgefahrene Situation. Und man wird sehen, in welche Richtung das jetzt führt. Aus meiner Sicht muss man sich an einen Tisch setzen, gezwungenermaßen. Weil ansonsten ist das Ganze eine Art kleine Super League, die da versucht wird.
Was ist denn das Ziel? Also warum macht man denn nicht mit dem DFB zusammen?
Das Ziel ist die bessere Entwicklung des Frauenfußballs in jeder Hinsicht. Sportlich, wirtschaftlich, nachhaltig. Und der DFB hatte, Herr Neuendorf, der DFB-Präsident, hatte 100 Millionen Euro zugesagt, die in den Frauenfußball fließen sollen. Und die Clubs waren der Meinung, da muss viel mehr Geld zur Verfügung gestellt werden. Die Clubs würden da viel mehr investieren. Der DFB würde seinen Pflichten nicht nachkommen. Das ist so der korportierte Hintergrund.
Okay.
Ja, also wir können ja uns mal über die Vorteile dieser Gründung unterhalten. Ich habe da jetzt nicht viel Ideen dazu. Also ich hatte es eigentlich schon gesagt, es sollte ein Vlog eingeschlagen werden. Die Clubs wollten zeigen, dass sie sozusagen Herr des Verfahrens sind, in dem Sinn, dass sie halt die Bundesliga tragen. Auf der anderen Seite verliert der DFB die Kontrolle in dem Rahmen über den Frauenfußball. Das ist auch in der Satzung verankert, was der zukünftig alles zuständig sein soll. Kann er im Moment nicht, weil natürlich alles noch am DFB hängt. Insofern
ist es Veranstalter des Wettbewerbs Frauen-Bundesliga momentan.
Wenn man es aus wettbewerbsrechtlicher Sicht betrachtet, ist es zum einen ist immer diese Ambivalenz. DFB ist Veranstalter als Organisator, aber natürlich auch bei den jeweiligen Spielen sind die Heimvereine immer Veranstalter der Spiele.
Und künftig wäre dann bei dem Konstrukt, was sich die Frauen-Bundesliga jetzt gegeben hat, dieses Konstrukt, wie heißt das nochmal? Also wie nennen die das?
Die nennt sich jetzt Frauenbundesliga e.V., also FBL e.V.
Ja, okay. Also FBL e.V. wäre dann für die Organisation des Ligabetriebs und für deren wirtschaftliche Vermarktung
Na, aber nur,
zuständig.
Nur auf dem Papier, weil im Moment funktioniert es ja nicht, solange Der DFB hat aus meiner Sicht noch die Abschlusskompetenz für alle Verträge. Ich meine, natürlich, die Vereine können sagen, wir sind sozusagen die Urheber dieser Veranstaltung und wir schließen jetzt die Verträge. Ja, aber der DFB ist ja nach wie vor da.
Aber woraus soll er die denn ableiten, wenn die Vereine sich dem entziehen?
Ja,
Also, das ist ja nur die freiwillige Unterwerfung der Vereine und
ihre Verbandsschüttung. Aber dann wäre die Abspaltung ja komplett.
Naja, also, aber das ist, was die Satzung regelt.
Und dann wäre es ja auch ein Closed Shop, weil was ist mit Auf- und Absteigern?
Aber die Satzung sieht jetzt schon vor, dass sie quasi den Spielbetrieb organisieren gleich.
Und ist sich da vorgesehen, ist da veranlagt. Man hat die Satzung aber auch nicht im Internet gefunden, auch im Vereinsregister ist sie noch nicht verfügbar. Ja, ist noch zu frisch. So schnell
die Satzung des FBL e.V.
Ja.
Gut, okay. Der Gründungsaufwand wird sich in Grenzen halten. Insofern klingt das ja vielleicht so, dass es wirklich
genau,
nur so ein
ganz genau.
Zeichen setzen
und macht jetzt mal Sinn. Also der Sitz des Vereins ist Otto Fleck Schneise 7. Das ist der Sitz von Eintracht Frankfurt. Direkt neben dem DFB. Und die Geschäftsstelle ist momentan in Essen.
Mhm. Nochmal eine kurze Verständnisfrage, dass die Liga sich sozusagen einen eigenen Rechtsträger gibt für Organisation und Vermarktung, beruht auf einem Beschluss des DFB-Bundestages oder was Nein. ist da sozusagen das konstituierende Moment dafür?
Auf dem Bundestag wurden verschiedene Beschlüsse gefasst, um dieses Joint Venture vergleichbar mit dem DFL-Konstrukt auf den Weg zu bringen. Das war da so angelegt und dann kam es im Dezember eben zu diesem vorläufigen Bruch.
Dann könnte der DFB jetzt sagen, naja, wir haben dazu, aber ihr habt dazu gar keine Rechtsgrundlage, weil ihr seid Kraft Satzung.
Naja, die haben halt einfach gehört ihr noch zu uns? Gegründet.
Na gut, ja. das können sie ja machen.
Ja, aber genau so, das ist der Stand.
Aha.
Und aber trotzdem, also alle 14 Clubs haben sozusagen eine Art abgestimmte Presseerklärung herausgegeben und haben da sozusagen ihren Willen bekundet, in diesem Rahmen weiter zu marschieren.
Mhm. Ja, und die Beteiligung an diesem Ligaformat ist ja, da steht ja auch im Widerspruch zu den Regelungen und den Lizenzbedingungen vom DFB. Also, ja.
Also, schwieriges Thema. Mich hat es ein bisschen erinnert, wobei es nicht, Vergleich hinkt ein bisschen. Damals, als ich noch im Glücksspielbereich tätig war, gab es ja den Lotto-Block, der Zusammenschluss der 16 Landeslotteriegesellschaften. Und damals war die Frage, wie man mit Sportwetten umgeht. Ja, ich will jetzt Sportwetten nicht mit Frauenfußball vergleichen. Aber was ist passiert? Die Hessische Lottogesellschaft hat die OZ GmbH gegründet, hat Marken eingetragen und ist da einfach mal vorangeprescht. Und so kam es dann, dass es eine private Gesellschaft gab und sozusagen die anderen dann hinterherrennen mussten. Und es ist so ein bisschen hat mich
daran schaffen.
Ja. Mhm. Ja, also kann ich nicht mehr dazu sagen. Diese politischen Hintergründe kenne ich alle nicht. Aber aus meiner Sicht geht es nur gemeinsam, ja. Also alles andere verspricht nicht erfolgreich zu werden auf Dauer.
Ja, warten wir es ab.
Gut. Okay, bist du dann fertig?
Ja.
Okay. Dann haben wir welches Thema jetzt?
Jetzt kommen wir zum unschönen Vorfall in der UEFA Champions League im Spiel Benfica-Lissabon gegen Real Madrid. 18. Februar war es. Da jubelte Vinicius Junior in seiner unnachahmlichen Art nach seinem Siegtor, was er dort erzielte, und geriet dann in einer verbale Auseinandersetzung mit dem Benfica-Spieler Gianluca Presciani, Argentinier seines Zeichens. Und auf dem Platz warf Vinicius Junior dem Presciani vor, er habe ihn rassistisch beleidigt und zwar als Affe bezeichnet und hatte das auch dem Schiedsrichter gegenüber angezeigt. Presciani hatte, während er sich in Richtung Vinicius Junior äußerte, das Trikot in der jetzt schon häufig bekannten Art und Weise der bei Spielern vor Mund, also man konnte auch anhand von Lippenlesen nicht jetzt klar identifizieren, was welche Äußerung in Richtung Vinny da gefallen ist. Der Kylian Mbappé hat bestätigt die Aussage von Vinny Junior, dass er sich in dieser Weise geäußert habe. Presciani bestritt das und er habe lediglich in Anführungszeichen das spanische Schimpfwort Maricón, eine homophobe Beleidigung verwendet. Nach der Meldung an den Schiedsrichter wurde das Spiel unterbrochen für 10 Minuten und die Disziplinar- und Ethikkommission der UEFA prüfte den Vorfall und verhängte daraufhin nach vorläufiger Prüfung eine Sperre für Presciani für das Rückspiel. Und zwar auf Grundlage von Artikel 14 der UEFA-Disziplinarordnung. Sodass die eigentlich vorsieht, eine Spielsperre bis zu 10 Spielen, aber eben das hier jetzt quasi eine vorläufige Entscheidung gewesen sei. Artikel 14 regelt, dass jede Person, die die Menschenwürde eines Individuums oder einer Gruppe wegen Hautfarbe, Rasse, Religion, ethnischer Herkunft, Geschlecht oder sexueller Orientierung beleidigt, mit einer Sperre von mindestens 10 Spielen oder mit einer anderen geeigneten Sanktion belegt werden kann. Hier wurde halt eben, wie gesagt, eine vorläufige Sperre für das Rückspiel ausgesprochen. Und laut UEFA-Mitteilung handelt es sich um ein prima facie Violation auf Artikel 14, dass eben auf einer vorläufigen Beurteilung der Gesamtsituation diese Entscheidung getroffen wurde und eben nicht eine 10-Spiele-Sperre verhängt, sondern in Anführungszeichen nur eine 1-Spiele-Sperre für den Spieler. Prima facie ist so in der Wortregelung nicht erfasst in der Disziplinarordnung. Es gestützt wird, so was man den öffentlich abrufbaren Informationen entnehmen kann, dass auf so eine vorläufige Beweisaufnahme, die sich zusammensetzt aus den einzelnen Faktoren, also zum einen der Anzeige des Spielers beim Schiedsrichter von diesem Vorgang, dann die sofortige Protokollierung, Unterbrechung nach UEFA-Protokoll, dann die Schilderung weiterer Beteiligter, eben vor allen Dingen Mbappé, der gesagt habe, er habe das so gehört, und unter Umständen auch noch anderer Zeugen, die unter diese Angaben zum Teil bestätigten, zum Teil widerlegten, und eine erste Anhörung der Aussagen der betroffenen Spieler und gegebenenfalls Videomaterial. Das war so die Grundlage für diese vorläufige Entscheidung. Dieser prima facie, dieses Provisional Measures wird wahrscheinlich die Rechtsgrundlage sein in Artikel 49, wo eben geregelt wird, dass bis zum Abschluss des Hauptüberprüfungsverfahrens auch vorläufige Regelungen getroffen werden können, um dort ein etwaiges Verhalten zu ahnden, ohne die Konsequenzen und Strafen zu verhängen, die Norm eigentlich vorsieht. Und ja, dort werden halt auch die Beweismittel zugrunde gelegt und sind vorhanden, die halt eben die Disziplinarordnung da allgemein vorsieht. Und das sind eben halt Zeugenaussagen und
Aber weißt du zufällig, der Schiedsrichter hat gar nichts gesehen und gehört und es stand auch nichts im Spielbericht.
Ja, also konnte sich nur auf die Aussagen des Spielers und auf die Aussage von Mbappé insbesondere verlassen, der das...
Ja, aber der Schiedsrichter schon? Und hat er es in den Spielbericht geschrieben oder...
genau, es ermittelt ja die Disziplinarkommission. Das Spiel wurde ja unterbrochen daraufhin. Okay. Also das ist auch eine wichtige Zäsur, um überhaupt dann und als Grundlage für eben diese Provisional Measures, die dann ergriffen wurden. Ja, Cristiani hat danach irgendwie noch seine Unschuld beteuert auf Instagram, wie es immer der beliebte Kommunikationskanal der Spieler da natürlich, und dass er möchte klarstellen, also jetzt übersetzt sinngemäß, ich möchte klarstellen, dass ich zu keinem Zeitpunkt rassistische Beleidigung gegen Vini Junior gerichtet habe, der leider falsch verstanden habe, was er zu hören glaubte. Ich war niemals rassistisch gegenüber irgendjemandem und bedauere die Drohung, die ich von Spielern von Real Madrid erhalten. Also ist ein bisschen Victim Blaming jetzt schon betrieben, wenn man das mal jetzt die Tatsachen ein bisschen objektiv bewertet. Spannend wurde das, was drumherum dann noch ein bisschen passierte, wie es dann so häufig sich die beteiligten Akteure dann zu vorläufigen Einschätzungen haben hinreißen lassen, insbesondere der für sowas ja nicht gerade auf Zurückhaltung bauende Mourinho, der irgendwie betont habe, dass Benfica ja nun alles andere als ein rassistischer Verein sei, und das belege ja auch schon die überragende Rolle, die Eusebio als großer Spieler des Vereins, der eben schwarz war, im Verein als Hero gewertschätzt und von den Fans geliebt werde, und quasi, wenn ein Verein einen solchen Spieler hervorbringe, dann könne er ja nicht rassistisch sein und seine Spieler auch alle nicht.
Was für eine gequälte Scheiße.
Eine selten dämliche Aussage. Gleichzeitig auch wiederum Victim Blaming. Vini Junior ist natürlich kein Kind von Traurigkeit und ist wahrscheinlich ein unangenehmer Spieler und fällt häufig auf durch unfaires Verhalten beim Jubeln und in jeder Form. Aber das hat auch dann Vincent Kompany richtig eingeordnet. Das ist auch ein interessantes, fast 11-minütiges Statement dazu, was wir auch verlinken werden in den Shownotes.
Unbedingt. Must hier.
Wo er das nochmal einmal einordnet und sagt, was für ein Blödsinn das ist, dass natürlich ein Spieler wie Eusebio Schwarz in der Zeit ganz andere Sachen ertragen musste und auch nur deshalb diesen Stellenwert überhaupt erlangen konnte, weil er eben wahrscheinlich sich neutral und kleinlaut verhalten hat und immer noch besser war als alle anderen, und allein vor dem Hintergrund schon dieser Vergleich überhaupt nicht zulässig ist. Und Mourinho sich keinen Gefallen getan hat, sich in der Form zu äußern. Auch Benfica Lissabon hat von einer Verleumdungskampagne gesprochen.
Ja, die also, schützen doch aber erstmal den Spieler, oder?
Das ist ja, aber es ist das an übliche. Der Stelle ist jetzt, Mourinho rudert jetzt ja auch zurück. Jetzt ist er schon, heißt es eher, dass Prestiani wohl kaum noch eine Zukunft im Verein hat, wenn sich das bewahrheitet und sowas alles. Also, aber es ist kein, also ich, bei so einem Vorgang sehe ich jetzt da hat man halt die Ermittlungen abzuwarten und hat jetzt nicht voreilig da irgendwelche solche hinkenden Vergleiche auch noch anzuführen.
Aber also du kriegst ja immer die Mikrofone vor den Mund gehalten und dann sagst du was und dann meist noch irgendwie unmittelbar nach dem Spiel und dann
ja, aber die sprichst
du dich danach mit deinen Beratern und dann sagen dir die Berater, das war aber vielleicht nicht so schlau.
Ja, aber
das
es ist halt, noch mal ist halt einfach nicht, Mourinho ist, man mag es mir verzeihen, dann einfach auch nicht der Schlauste und sollte genug Medienkompetenz und Erfahrung haben, dann einfach mal die Klappe zu halten in der Hinsicht.
Nee, aber weil du auch meintest, der Verein habe sich eben auch so geäußert. Also das
ist ja noch schlimmer.
Das ist halt der Reflex, irgendwie den Spieler erstmal zu schützen.
Mit Intelligenz hat das vehement abstreitet. Zu tun, würde ich sagen. Aber
natürlich, wenn du keinerlei Selbstreflexion und so wenig da Gefühl hast für diese Nuancen, dann ist das schon eine Form von Intelligenz aus
meiner Sicht. Ja, aber Kompany hat ja da auch das gesagt, da hat Mourinho einen Fehler gemacht. Punkt.
Ja, aber das jetzt
und
das auch, schießt ja öfter mal übers Ziel aus.
Also, absolut.
Ja. Und
absolut.
Der Verein, wie gesagt, der hat ja nur noch mit mehr Abstand und ist jetzt nicht Adrenalin gepeitscht am Spielstand gestanden, sondern kann sich die Situation ja anschauen und kann natürlich seinen Spieler schützen und sagen, jetzt warten wir erstmal die Ermittlungen ab und dann wird sich zeigen und dann wird es Konsequenzen geben oder nicht. Wir gehen davon aus, kann man ja alles regeln, aber das
ja, genau, aber vielleicht wollte er den Spieler da zu sehr schützen.
Es wurde von Verleumdungskampagne, das ist halt in dem Zusammenhang einfach kein Statement.
Aber wie ist es denn mit dem Grundsatz in dubio pro reo in solchen Fällen? Also das war ja dann schon so, dass es auch eine Eigendynamik entwickelt hat. Da muss man ja auch immer.
Aber es gibt doch mit Mbappé gibt es doch einen Zeugen.
Es gibt ja eine.
Der stand ja direkt daneben.
Das ist ja keine rechtsgrundlose Entscheidung, sondern die haben anhand ist eine vorläufige, abgemilderte Entscheidung auf Basis der Disziplinarkommission
vorliegenden Informationen. Ich meine, das ist sozusagen direkt nach dem Ereignis. Nicht jetzt im Rahmen des Verfahrens, sondern direkt nach dem Ereignis erstmal sozusagen, alle sollen mal erstmal den Ball flach halten.
Naja, aber
du meinst jetzt, was die Äußerung angeht?
Ja.
Ja, gut, aber weder ein Mourinho noch der Verein noch irgendjemand von Real schert sich um in dubio pro reo. Das ist ein Verfahrensgrundsatz. Also die UEFA, die das dann zu beurteilen hat, die Sperre oder war ein Champions League-Spiel, ne? Ja, Benfica. Die UEFA, die mag das dann tangieren. Aber wie geht das denn jetzt?
Ja, aber in der Presseberichterstattung ist ja erstmal auch da ein Grundsatz, der zu beachten ist.
Ja, aber siehst du den groß verletzt jetzt? Also ich meine, sie schildern ja einfach nur, da sagt der eine Spieler, der hat mich rassistisch beleidigt, der andere sagt, ich habe Schwuchtel gesagt, was übrigens natürlich noch keine Rolle spielt, weil es sind beides, unterfallen beide der Artikel 14, da hat er sich
jetzt... Ich habe mal geguckt, Affe heißt Mono auf Spanisch, also wenn ich das richtig gesehen habe. Maricon hört sich noch ein bisschen anders an.
Ja.
Naja. Aber wie geht's denn jetzt weiter? Es muss ja dann irgendwann...
Das eine läuft
Verhandlung läuft, geben wahrscheinlich.
Genau, es läuft jetzt das normale Prozedere und dann wird die abschließende finale Strafe verhängt und dort werden dann diese vorläufigen die verhängte Strafe angerechnet. Und
wieso dauert es so lang? Ist ja ein Monat her jetzt fast.
Tja, weiß ich nicht. Weil die Beweiszeugen, Beweismittelsichtung, keine Ahnung.
Naja gut, das ist ja... Einmal Benfica, einmal Real, mehrere Beteiligte, muss sie irgendwie zu einem Termin kriegen.
Ja.
Nicht so einfach. Dann gibt es einen Spielkalender noch.
Ja, und die 10-Spiele-Sperre ist eine Hausnummer, ne?
Ja.
Okay, dann komme ich nochmal kurz zurück auf diese Justice for Players-Initiative, die wir in der Sommerfolge 49 schon mal thematisiert hatten. Kleines Update. Und da kann ich jetzt bei der Gelegenheit einmal Albert kurz vorstellen. Er ist seit Anfang des Jahres bei uns in der Kanzlei, hat sich hier hervorragend eingeführt. Ich habe mit ihm jetzt auch zu den Förderverträgen im Nachwuchsfußball einen kleinen Artikel geschrieben. Also es ist wunderbar, Zusammenarbeit läuft super. Er hat jetzt auch hier noch so eine Recherche gemacht zu Justice for Players. Klage in den Niederlanden. Also Albert, ich danke dir, dass du hier bist und mach Spaß mit dir zu arbeiten.
Ja, ich kann das auch nur bestätigen.
Dann bestätige ich das auch gerne.
ja, genau. Also die Klage ist immer noch nicht erhoben. Die Sammelklage. Es gibt mehrere Gründe dafür. Zum einen ist immer noch die Frage, wie umfangreich oder welche Spieler, die sich dieser Klage eigentlich anschließen können oder dürfen am Ende, weil in dem niederländischen Gesetz ein hinreichender Bezug zu den Niederlanden gegeben sein muss. Und das ist in der Regel nur dann der Fall, wenn eben der Betroffene seinen gewöhnlichen Aufenthalt in den Niederlanden hat oder auf der anderen Seite der vermeintliche Beklagte den Sitz in den Niederlanden hat oder wenn relevante Ereignisse in den Niederlanden stattgefunden haben, die irgendwie zum Sachverhalt gehören. Und das wird man nicht sagen können, wenn es sich um Spieler handelt, die irgendwo in Europa Fußball gespielt haben. Die werden sich kaum in den Niederlanden einer Klage gegen die FIFA oder den nationalen Verbänden in Europa anschließen können. Hm. Also das ist noch ein großes Thema dabei. Und dann geht es auch immer noch um die Frage, wie wird eigentlich dann, muss man eigentlich dann den konkreten Schaden des jeweiligen Spielers nachweisen auf dieser Rechtsfolgenebene? Oder reicht es, wenn man einfach sagt, es gibt ein Gutachten, das Gutachten hat festgestellt, dass im Schnitt die Spieler 8% weniger verdient haben in dieser Zeit, ab 2002 bis jetzt. Und ob das dann reicht, also so eine Art Schätzung des durch den Kartellrechtsverstoß vermeintlich entstandenen Schadens, ob das ausreicht. Und also es wird spannend zu beobachten sein, ob die Klage letztlich irgendwann überhaupt erhoben wird. Angekündigt war sie ja schon für jetzt Anfang des Jahres. Und Prozessvertreter oder beratende Anwälte sind wiederum die,
ich bin's nicht, weil du gerade hier auf mich deutest.
Ja, du bist nicht, aber die üblichen Verdächtigen, die auch Bosman und Diarra vertreten haben.
Die Belgier.
Die Belgier. Wie heißt Luc?
De Dupont oder de
Dupont?
Das kann, ja.
Ja, also so viel dazu. Und dann noch Regionalliga-Reform-Update machen wir in der nächsten Folge. Da gibt's jetzt gerade aktuell wieder ein Hin und Her zwischen den Regionalverbänden, dem DFB und den beteiligten betroffenen Clubs. Da ist die letzte Sitzung der AG am 25. März und dann wird entschieden werden, ob es tatsächlich zu diesen geplanten Änderungen kommt und ob es eine Regionalliga, ob es von den fünf Regionalligen jetzt zu einer Einigung auf vier kommt.
Mhm. Okay. Ja, vielen Dank.
Sehr gern.
In eigener Sache könnten wir noch ein Save the Date aussprechen, ne?
Oh ja.
Für den 23.04. Donnerstag, Sportrechtsevent Teil 2 bei uns hier in Berlin bei Herting Rechtsanwälte. Thema, Großveranstaltung Olympia, WM, was gibt es im Umfeld zu beachten, politische Fragen, rechtliche Fragen und vor allen Dingen Networking und ein Kaltgetränk und ein bisschen was zu essen.
Näheres dann auf unserer Internetseite oder vielleicht zur nächsten Folge können wir genau. Da bestimmt mehr sagen.
Ja.
Ja? Dann danke fürs Zuhören.
Alles klar, danke euch.
Ciao, ciao.
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 Der Sportrechts-Podcast Liebling Bosman wurde Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.